You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Herzlich willkommen zu Cap vs. App, dem Filmpodcast. Heute mit unserer 7. Special-Folge, diesmal über Liebesfilme. Hallo.
Nachdem wir irgendwie in den letzten Folgen... Hi, ich wollte gleich reinstarten, sorry. Ich habe gerade so einen Gedanken irgendwie gehabt, weil wir uns ja immer so ein bisschen drücken, ne, um so Liebesfilme. Manchmal kommen wir in Verlegenheit, wenn es darum geht, die wirklich zu benennen. Deswegen haben wir jetzt mal so ein Special uns genommen, um für uns große Liebesfilme exklusiv zu behandeln.
Ich glaube, wir haben auch eine ziemlich gute Auswahl getroffen. Von der Tonalität her ganz unterschiedliche Filme. Wir haben zum einen Wong Kar-wai's In the Mood for Love, Jacques Audiard's Der Geschmack von Rost und Knochen. Wir haben Douglas Sirk's All That Heaven Allows und ich vergesse gerade den Regisseur, aber wir haben You've Got Mail.
Eine Regisseurin meinst du? Nora Ephron.
Nora Ephron, okay. Mhm. Oh Mann, hier kommt das Patriarchat zum Vorschein.
Irgendwie schon. Du hast es schon gerade gesagt, es sind sehr unterschiedliche Filme. Manche ein bisschen ästhetischer, manche ein bisschen melodramatischer. Gerade deine Auswahl geht in diese Richtung, muss man ehrlich sein.
Meine Auswahl ist sehr bombastisch ausgefallen.
Was heißt bombastisch bei dir im Kontext von Liebesfilmen?
Das Bild und den Schnitt.
Ästhetischer Overkill. Ist.
Ja.
Ganz unterschiedlich sind auch unsere Getränke, nehme ich an.
Kaffee bei mir. Es ist auch 10 Uhr morgens, also.
Gut, das ist erlaubt. Das ist genehmigt. Und bei mir musst du jetzt mir mithelfen, welchen Wein ich trinke.
Ach ja?
Ja, passend zu Liebesfilm. Heute kommt auch meine Freundin wieder. Wir werden ja heute 2 Folgen aufnehmen, mit einer Pause dazwischen. Und die Weine hätte ich eh aufgemacht. Aber jetzt konnte ich mich nicht wirklich entscheiden, welchen Wein ich zu welcher Folge trinken will. Das bedeutet, jetzt musst du einfach sagen, ob ich entweder PL trinke oder PJK trinke. 1 oder 2.
PL, passend zur Liebe.
Ja, dann hol ich mal kurz den Wein.
Oh, fuck.
Hast du auch unwissentlich eine sehr gute Wahl getroffen.
Ach ja?
PL steht für Peter Lauer und das ist sein Kabinett Fass 8, 2018er von ihm. Und Liebesfilme, und das ist ein Liebeswein, der hat ordentlich Restzucker, so charmant, eines der besten Kabinetts, die ich so kenne. Und ich habe mich, als ich das erste Mal Lauer getrunken habe, mich sofort in ihn verliebt, deswegen das passt. Richtig gut, wie Arsch auf Eimer, wie man in Deutschland sagt. Ich muss anfangen, ne?
Du musst anfangen, ja.
So ein Film, der so gar nicht jetzt zum Wein passt, so in dem ersten Moment, ne, eigentlich. Der Geschmack von Rost und Knochen. Von 2012 vom Jacques Audiard. Der Film ist nicht zuckersüß. Im Gegenteil. Wir sind an der Côte d'Azur. 2 Personen treffen durch einen Zufall aufeinander. Auf der einen Seite haben wir die Wahldompteurin Stéphanie, gespielt von Marion Cotillard. Auf der anderen Seite haben wir den Ex-Boxkämpfer, der sich mit so Aushilfsjobs und so kleinen Gelegenheitsjobs versucht, über Wasser zu halten. Er zieht bei seiner Schwester an die Côte d'Azur und nimmt seinen Sohn mit, den er eher ein bisschen an der Backe hat, um den er sich nicht wirklich kümmern kann oder kümmern will. Was ihm viel wichtiger ist, wirklich zu boxen, zu kämpfen. Stéphanie, haben wir gesagt, ist eine Wahldompteurin in so einem Waterpark. Durch einen tragischen Unfall verliert sie ihre Beine. Die beiden Schicksale verweben sich auch ineinander. Es kommt zu einem Zusammentreffen von Rost und Knochen, könnte man so sagen.
Ja, das trifft es ganz gut. Ich habe den Film das erste Mal gesehen diese Woche. Das ist ja einer deiner absoluten Lieblingsfilme, oder? Also so wie ich das...
Kann man so sagen.
Ja. Was mir aufgefallen ist, vor allem beim ersten Durchgang und dann heute Morgen habe ich mir nochmal ein paar Szenen angeschaut, ist einfach die krasse Körperlichkeit dieses Filmes. Das ist in den Kampfszenen von Mann auf Mann. Es ist in den Szenen mit den Walen, wo ja diese Trennwand ist, aber trotzdem eine gewisse Art der Kommunikation durch den Körper erfolgen muss. Und dann natürlich auch in den Liebesszenen, vor allem zwischen Stéphanie und Ali, dieser Umgang durch kein Medium irgendwie unterbrochen oder gebrochen, sondern einfach, es ist Haut auf Haut.
Du hast absolut recht. Das ist ein Film, der ist in seiner Betrachtung direkt und klar. Hier hast du keine passive Subtilität. Die Erzählung, die wir haben, wird übersetzt genau in diese von dir gerade beschriebene direkte Körperlichkeit. Wir haben gesagt, es ist ein Liebesfilm, oder ich sage, das ist einer der schönsten Liebesfilme, die ich kenne. Deswegen habe ich ihn hier mit reingenommen, weil dieser Film auch Liebe als das Körperliche versteht. Es ist auch das Zähmen von Rohheit, von Gewalt und vor allem von Schmerz. Und Liebe ist auch ein langwieriger Prozess dieser Bändigung von Kraft und Schmerz. Und das macht, finde ich, diesen Film so besonders. Er ist in keinster Weise irgendwo schnulzig oder kitschig. Im Gegenteil, er findet auch, finde ich, neue Räume, neue Betrachtungswinkel, auch für die Côte d'Azur. Das ist keine Touri-Perle, die wir hier am Mittelmeer sehen, ne? Es ist Kampfplatz, also Stätte des Schmerzes und auch von Entbehrung. Wir haben es hier mehrheitlich auch mit Leuten vor der Kamera zu tun, die in Abhängigkeitsverhältnissen, auch ökonomischen Zwängen stehen und deshalb auch ganz gewisse Entscheidungen treffen müssen.
Absolut richtig. Also das ist nicht Welthauptstadt Paris, was hier uns hier gezeigt wird. Wir kriegen diese Szenen vor allem am Strand, die so sonnengetränkt sind. Das ist ja meistens für die Kamera nicht das unbedingt das Geilste aller Zeiten. Hier funktioniert es aber und es vermittelt ein Gefühl vom Leben, wie es in einer, ja, Provinzstadt eigentlich gelebt wird. Es ist ein Film, der mit den materiellen, ja, Bedingungen des Lebens spielt.
Ja, die Côte d'Azur ist ja sonst auch einfach das schillernde Protzleben am Mittelmeer. Hier haben wir aber auch die absoluten Schattenseiten, beziehungsweise auch diese dunklen Ecken, weil Ali wird gespielt von Matthias Schönatz. Einer seiner Gelegenheitsjobs ist als Security-Mann in solchen Großraumlagern und Shops. Ganz nebenher wird auch durch diesen Mittelsmann, durch den er dann auch zu diesen Kämpfen kommt, da wird er dann so Bespitzelung der Belegschaft durch die Store-Manager, ne, also durch so Kameras, durch so eine halbschattige, seidene Figur reingebracht. Und dadurch wird ganz nebenher, ganz nebensächlich auf einmal eine Atmosphäre auch der Kälte und der Skepsis aufgebaut. Und in dieser Kälte kämpft sich eben auch Ali dauernd durch, weil er die Liebe nicht zulassen kann, weil sein Leben ist genau innerhalb dieser Kälte, ja, geboren oder hat sich dort entwickelt. Er muss erstes Mal es hinkriegen, dann diesen Schmerz zu fühlen. Verweise hier auf die Endszenen. Ich möchte nichts sagen dazu. Mhm. Er muss es erst zulassen, diesen Schmerz zu fühlen und durch ihn auch zu wachsen. Und beide haben am Ende auch ihre Wunden und müssen lernen, auch mit ihnen zu leben, ohne auch den anderen zu schaden. Und da ist Marion, also Stephanie, ist den Schritt schon weiter, weil sie länger schon mit diesem Prozess der Wunde bewusst gelebt hat. Und das, finde ich, ist auch eine große Erkenntnis dieses Films.
Ganz kurz zu Jacques Audiard. Er hat einer meiner Lieblingsfilme von letztem Jahr gedreht, also der neu rausgekommenen, nämlich Sisters Brothers. Das ist ein Western mit Joaquin Phoenix und John C. Reilly. Ein Genrefilm. Audiard ist natürlich Franzose, mit dem Genre auch spielt. Da hat man auch diese Szenen des Schmerzes. Also es ist ein knochenharter Film. Er hat einfach ein Gespür dafür, was das Leben an der Grenze ausmacht, was es kennzeichnet. Diese Ausbeutung, diese Härte einfach, die es fast immer unmöglich macht, Gefühle zu zeigen, Beziehungen nach menschlichem Muster aufzubauen. Und es sind dann diese kleinen Zwischenräume, wo das dann auf einmal durchkommt, wo es aufblüht. Und das ist einfach unglaublich schön und rührend auch.
Zwischen diesen beiden Filmen liegt auch noch Dipan, ne?
Ja.
Also über Flüchtlinge aus Sri Lanka, die dann in den Banlieues von Paris eben versuchen, auch zu überleben. Und da hast du genau wieder diesen kraftvollen Blick eben auch genau auf diese Zwischenräume der Gesellschaft. Super spannender Regisseur einfach. Und wie du es auch sagst, super vielseitig, ne?
Ja. Kommen wir
von... Apropos Vielseitigkeit. Ist das Vielseitigkeit, frage ich mich gerade, oder? hat da ein Mann sein USP einfach benutzt und fetischisiert? Aber ich liebe ihn. Ich liebe ihn.
Ja, ich wollte sagen, wir kommen von einem recht kalten Film zu einem unglaublich warmen Film. Es geht natürlich um Wong Kar-wai's In the Mood for Love von 2000. Wir haben es hier mit Sudi Chan, gespielt von Maggie Cheung, und mit Chow Mo Wan, gespielt von Tony Leung, zu tun. Sie ist Stenapistin, er ist Journalist. Sie ziehen beide zur gleichen Zeit in so ein Wohnkomplex in Hongkong. Es spielt in den 50er Jahren, ne?
60er Jahren.
60er Jahren. Ja, beide sind verheiratet, doch ihr Mann und seine Frau sind so gut wie nie da.
Weil
sie Handelsreisende sind, aber es wird den beiden auch irgendwann bewusst, dass der jeweilige Partner mit dem Partner des anderen eine Affäre hat. Und ja. So lernen sie sich kennen. Es entwickelt sich eine Freundschaft. Sie fangen an, sich zu treffen, weil sie ihm mit gewissen Artikeln hilft, ne?
Also der schreibt ja so Geschichten.
Martial Arts Sachen. Ja, genau. Stellt sich raus, dass sie, was Plot und Figurengestaltung oder was auch immer angeht, ihm da behilflich sein kann. Und sie fangen an, sich in einem Apartment zu treffen.
Eine ganz besondere Nummer, muss man so sagen. 2046. Die Wong Kar-wai-Lover wissen, warum.
Ja, zwischen denen entsteht eine Freundschaft, aber dann mehr als das natürlich. Im Laufe des Filmes, ja, sie verpassen sich ständig, ne? Es kommt nie zum Ausbruch oder zur Bestätigung dieser Liebe, sondern sie verpassen immer den Moment und sie verpassen ständig einander.
Als du gesagt hast, wir kommen von der Kälte zur Wärme, das heißt jetzt nicht, dass wir hier hitzige Liebesszenen sehen, im Gegenteil.
Nee, die hitzigen Liebesszenen sind eigentlich bei der Geschmack von Rost und Knochen, ne? Also hier ist so eine Umkehrung, hier hat so eine Umkehrung stattgefunden. Das heißt, die Gefühle schlummern, naja, sie schlummern sich nicht, sie liegen unter der Oberfläche und sie kommen nie zum Durchbruch.
Sie sind schwermütig, wirklich. Sie sind fein, sie sind elegant, sie brauchen eigentlich nicht viel, um aufzublühen, aber sie liegen schwermütig, wie dieser Zigarettenrauch, der dick und schwer auf ihnen liegt, der in diesem Film auch eine ästhetische Rolle spielt, auf jeden Fall. Wong Kar-wai's Stil grundsätzlich ist einzigartig. Also wir haben hier jemanden, der Jump Cuts mit Slow-Mos verbindet und verknüpft wie kaum ein anderer, der Schnitt ganz anders benutzt, als man es vielleicht gewöhnt ist. Er ist einfach jemand, der auch diesen Blick auf Mikromomente bringt und eigentlich ist das ein Film voller Mikromomente. Das wirkt aber wie eine große Bewegung, wie eine große Welle aufgrund seiner sonstigen ästhetischen Strategie, wo auch die Musik eine riesige Rolle spielt, die von Umebayashi hier kommt. Mhm. Ein unfassbarer Score. Und so ist es eigentlich beides. Es ist, wie du gesagt hast, diese Momente, wo sie sich eigentlich dauernd verpassen, das sind ja auch flüchtige Momente, die werden aber zu etwas Großen, etwas Bestimmenden eben durch die sonstige ästhetische Rahmung dieses Meisterregisseurs, nennen wir es, wie es ist.
Mhm. Ja, ich find's witzig, dass du hast es geschafft, den Exzess zu beschreiben, ohne das Wort Exzess zu verwenden. Das ist Hut ab,
auf jeden Fall. Das hat ein paar Gründe. Ich habe mich mit dem Exzess ja in meinem Studium sehr viel auseinandergesetzt, in verschiedenen Hausarbeiten und Referaten. Also reden wir von dem gleichen Exzess, weil wenn ich von Exzess rede, meine ich das System von Kristen Thompson. Oder meinst du einfach, wenn etwas überladen ist von stilistischen oder ästhetischen Motivationen?
Eher zweiteres. Und ich meine, ja, das sieht man auch in der überladenen Mise-en-Scène. Du hast die Musik erwähnt, das Ganze wirkt orchestralisch, ne? Also es ist eine Komposition eigentlich und das ist Wong Kar-wai's, ja, USP hast du es genannt, sein großer Skill einfach. Er hat diese Fähigkeit, diese Fäden einfach alle zusammenzuziehen und daraus einfach so eine stimmige Komposition zu schaffen.
Obwohl Stimmigkeit bei ihm, er ist halt wie ein Dirigent, der auch die richtigen Pausen setzt, weil wir dürfen nicht vergessen, immer wieder hast du nicht wirklich Anschlusseinstellungen, ne? Das ist auf einmal ein Cut und fertig.
Ja.
Das heißt, diesen 180-Grad-Turn nutzt er emotional, nutzt er hervorragend und dadurch wird es eben auch so ein aufbauschender Film. Weil wir natürlich mit Frau Chan und Herr Chao, ne?
Ja.
Natürlich wollen wir, dass die beiden zusammenkommen. Es ist eines dieser großen Liebesfilme. Ich habe auch in Vorbereitung mit einigen Leuten über dieses Special gesprochen und habe gesagt, wir machen auch In the Mood for Love. Jeder, den ich gesprochen habe, hat gesagt, er oder sie liebt diesen Film. Es ist wirklich, es ist... Obwohl er ja auch, es gibt auch Gründe, warum man sagen könnte, er ist überladen aufgrund dieses Exzessiven. Er überwältigt anscheinend einfach jeden, mit dem ich auf jeden Fall gesprochen habe. Und das ist auf jeden Fall den Eindruck oder das ist die Quintessenz, die ich generell von Wong Kar-wai's Werk habe.
Ne. Ja, und das Schauspiel ist auch großartig. Also Tony Leung, den haben wir schon mal thematisiert. Er ist ein absoluter Favorit von mir, ich glaube von dir auch. Was die beiden da mit ihrem Gesicht machen können, ist einfach Schauspiel auf höchstem Level.
Verletzbarkeit, Stolz auch.
Mhm.
Coolness, das sind alles so Punkte, die sie wirklich von einer Sekunde auf die nächsten switchen können, ineinander gehen können. Das ist, wie gesagt, ganz, ganz großes Kino. Haben wir aber tendenziell einige Sachen auf dem Zettel heute. Ja. Für mich ganz großes Kino im Rom-Com-Bereich ist You've Got Mail von Nora Ephron aus dem Jahr 1998. Worum geht's? Das hört sich so mega antiquiert an, ne? Der Plot eigentlich heute. Also jetzt so 20 Jahre später. Wir sind in New York. In einem Chatroom treffen sich Shopgirl, das ist Meg Ryan, als Kathleen Kelly, und New York 152, das ist Geoff Fox, gespielt von Tom Hanks. Und die beiden schreiben miteinander. So eine Brieffreundschaft eben im AOL-Chatroom. Und die beiden sind in Beziehungen, finden sich aber durch das Schreiben, nur durch die Worte, die sie einander zusenden, sind sie ziemlich verliebt in die Schreibe des anderen. Sie ist Ladeninhaberin des Shop Around the Corner, eines seit Jahrzehnten bestehenden Kinderbuchladens. In der Upper West Side ist das, ne?
Alles, ja, genau. Glaube ich.
Er ist dagegen aber der Inhaber eines großen Bücher-Franchises namens Fox & Sons Bookstores. Das kapitalistische Raubtier, das jeden kleinen Einzelhandelsbuchladen auffrisst und in sich eingemeindet. Ja. So kommt es auch, dass die beiden logischerweise auf der professionellen Ebene aneinander geraten, aber natürlich nicht wissen, dass sie einander doch ganz gerne mögen innerhalb dieses Chatrooms. Und so schmachten sie einander virtuell hinterher, aber in der realen Welt führen sie einen kleinen Großkrieg aus oder einen großen kleinen Krieg aus, je nachdem, wie man es will.
Ja, zum einen, das hast du schon angedeutet, aber es wirkt wie ein Dokument seiner Zeit und frühzeitig verjährt. Der Film ist von 98. Ja, es wirkt antiquiert, wenn man sich AOL zum Beispiel anschaut. Und es ist interessant, wie dieser Diskurs, der zu der Zeit dominiert hat, durch einen neuen abgelöst worden ist, weil nämlich der Großhandel mit dem Internet verbunden worden ist, natürlich in der Zwischenzeit. Und auch sowas wie Fox and Friends heutzutage untergeht, weil wir nämlich mit einem gewissen Konzern namens Amazon zu tun haben. Es ist interessant zu sehen, wie diese zwei Diskurse, diese zwei Modalitäten zusammengeführt worden sind. Diese ökonomische Überdeterminiertheit dieses Films ja praktisch fortgeführt hat auf interessante Art und Weise, so dass das ja fast prophetisch wirkt, ne, wenn man sich das anschaut.
Naja, ich habe auch gedacht, so erklär mal Kiddies von heute, was dieses Geräusch des Modems ist. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Ding, 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 ding. Ja. Weißt du, wie so ein abnippelndes, keine Ahnung, Frettchen oder so. So klingt das halt irgendwie. Also super unsexy, muss man sich mal vorstellen. Was ich aber spannend finde, es wirkt eben wie ein Zeitdokument auf der Seite der technologischen Bedingungen. Es ist aber ein universell verständlicher und ich finde immer noch eines der witzigsten Rom-Coms, die ich kenne. Es gibt Sätze in diesem Film, die oder Gags in diesem Film, über die muss ich immer noch herzhaft lachen und die kenne ich ehrlich gesagt auch auswendig. Zum Beispiel das mit dem singenden Hotdog, das sind alles so Sachen. Oder man kauft Handtaschen zu überteuerten Preisen, aber man verliebt sich nicht in faschistische Diktatoren. Das sind einfach coole Sätze. Und alle Schauspieler in diesem Film sind auf ihrem Genussmaximum. Also alle sind total gut aufgelegt. Tom Hanks, der ein Hassobjekt heutzutage ist, ist in diesem Film so sympathisch. Okay, sind ja auch 20 Jahre her. Aber weißt du, was ich meine? Die sind alle so, also die Chemie stimmt. Liegt natürlich auch daran, dass Meg Ryan und Tom Hanks auch schon in Sleepless in Seattle üben konnten, miteinander in diesem Rom-Com-Kosmos zu arbeiten. Auch von der gleichen Regisseurin, by the way. Du hast die Godfather-Referenzen. Das sind alles so nette kleine Gimmicks in dieser Rom-Com, die sie mehr macht als einfach nur Junge sieht Mädchen, Mädchen sieht Junge, Junge verkackt es, am Ende kriegt er trotzdem das Mädchen. Diese typische Konstellation von Rom-Coms, die hat mir so ein bisschen mehr Fleisch dran. Und es ist auch eines der wenigen gelungenen Remakes. Weil das ist ja ein Remake von Ernst Lubitsch's Shop Around the Corner von 1940. Da war es wirklich Brieffreundschaften zwischen James Stewart und Margaret Sullivan. Mhm. Kennst du den Film? Empfehle ich dir. Super schön.
Noch nie gesehen.
Super schön anzuschauen. Ja. Das macht es für mich immer wieder sehenswert. Es ist auch so ein Film, mit dem ich Leute nicht missionieren, aber so ein bisschen zurückholen kann auf die Rom-Com-Seite. Ich habe auch mit meiner Freundin geguckt, die war auch ziemlich skeptisch aus verschiedenen Parametern. Ja. Und am Ende war sie super angetan davon und fand das super. Ein wunderschöner, meine Kategorie Sonntagnachmittagsfilm. Macht immer wieder Spaß einfach. Ja, und Dave Chappelle spielt witzigerweise auch mit.
Ja, wollte ich gerade sagen. Die Chemie zwischen Dave Chappelle und Tom Hanks ist auch ziemlich gut.
Richtig gut, ja.
Auch die Gags, also wo sie durch den Bau gehen. Dave Chappelle sagt dann irgendwas von wegen, ja, wir sind hier auf der Upper West Side und du willst diesen Großladen zwischen Crackhäusern aufbauen. Das ist heutzutage nicht mehr so der Fall. Man kann ordentlich blechen, wenn man in der Upper West Side unterwegs ist oder da sich ansiedeln möchte.
Na gut, da es ja von 98 ist, können wir ihm 2019 sie nicht vorwerfen. Das ist, wie es ist. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist für mich so Notting Hill, You've Got Mail, das sind für mich so die Parade-Romcoms, dass sich manche Menschen, die heutzutage Romcom machen, sich einfach mal zu Herzen nehmen sollten und Step-by-Step mal durcharbeiten, um zu sehen, wie es wirklich funktioniert.
Ja.
Ich wollte auch was Lustiges mal reinbringen, weil wir haben sonst nur Dramatisches.
Ja, so auch All That Heaven Allows von Douglas Sirk aus dem Jahre 55.
Ja.
Hier haben wir es auch wieder mit New England zu tun, ne? Viele Filme aus dem
Amerika. Es lässt uns nicht los irgendwie.
Das hat wahrscheinlich etwas mit der gesellschaftlichen Situation da zu tun. Carrie Scott ist Witwe, gespielt von Jane Wyman. Ja, sie lebt in einem ja doch sehr konservativen Milieu, obere Mittelschicht, schon die Haute Bourgeoisie der Nordostküste von Amerika, wo gewisse Handlungsschemata vorgegeben sind, wo man sich auf einer gewissen Art und Weise verhalten muss. Dem entsagt Ron Kirby, gespielt von Rock Hudson, fundamental und konsequent. Er ist der Gärtner von Carrie. Die beiden, ja, kommen sich über Sandwiches näher, ne? Die kommen ins Gespräch. Ja. Und er hat so eine magnetische Wirkkraft auf sie und sie auf ihn. Und die beiden verlieben sich. Das gefällt natürlich der sonstigen Gesellschaft überhaupt nicht, weil er einer anderen Klasse gehört und sie sich den Erwartungen nicht anpasst. So auch die Kinder von Carrie, die ja schockiert sind, nichts mit diesem Ron Kirby zu tun haben wollen. Und so kommt der Konflikt rein.
Ich möchte zwei Sachen trennen. Ich möchte diesen wunderbaren Film auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite Rock Hudson. Weil Rock Hudson, er ist einfach kein guter Schauspieler, ne?
Nee.
Das muss man einfach sagen. Es ist eine der ersten Szenen, also da, wo er danach eben mit ihr die Sandwiches auf der Terrasse isst, das spielt er so gewollt.
Hölzern einfach, ja.
Ja, gut, vielleicht hat er einfach seinen Beruf als Holzanbauer hier zu ernst genommen, maybe. Es ist echt so schlecht, man denkt sich echt so, wenn er nicht einfach super geil aussehen würde und irgendwie über 1,90 wäre, der würde nicht in dieser Rolle sein.
Nee, aber ja, Douglas Sirk setzt ihn, ich glaube, bewusst so ein. Man erkennt halt diese körperliche Unterschiede zwischen ihm und Jane Wyman. Auch im Alter ist das zu erkennen. Sie ist vielleicht 10 Jahre älter als er. Klar, er ist kein guter Schauspieler, aber Sirk setzt ihn mehr oder minder bewusst ein und weiß, wie mit ihm umzugehen.
Naja, er war nun mal einfach in den 50ern ist es losgegangen bei ihm, dass er ja wirklich nach den seinen ganzen Western, die er da ja davor gespielt hat, so Winchester 73, danach ist er ja wirklich zu einem Star geworden und er hat ja auch immer diese Rolle gehabt, eben diese Gigolos, ne?
Ja.
Gigolo oder Ehemann, das sind ja seine beiden Geschichten gewesen. Jetzt muss er hier so einen Bodenständigen spielen. So ein bisschen gegen das Studiosystem gecastet auf jeden Fall. Vielleicht war das eher der Drive von Sirk zu sagen, wir besetzen ihn mal komplett anders als so ein Down-to-Earth Naturbuddy. Das kauft man ihm halt einfach gar nicht ab, weil der hat ja trotzdem seine Schmalzlocke, ne? Und sein Teint und das alles. Irgendwie trotzdem on point. Ich weiß nicht. Naja, kommen wir lieber zu dem herausragenden Film von Douglas Sirk, in dem wir ein Melodrama haben, was aber nicht nur einfach Schnulzette ist, sondern darüber hinaus einfach auch eine verrottete, suburban entwickelnde bourgeoise Kultur absolut albtraumhaft darstellt. Also da gibt's diese eine erste Cocktailparty, da wo die ganzen Gespräche sich nur um Künstlichkeit, um rumgesülzte Geschwafel drehen. Also eine Cocktailparty des Grauens auch wirklich, der American Dream als ein absoluter Albtraum. So wird er hier dargestellt, aufgrund dieser Konvention, dieser Fesseln, in denen man gesellschaftlich steckt, wenn man nur ein bisschen abweichen möchte. Und dann hast du eben diese Blue-Collar-Geschichte von Rock Hudson, der dann eben diese Frau, sich in diese Frau verliebt, dann so ein bisschen auch wie so ein Yogi, ne, rüberkommt mit seiner Lebenseinstellung. Aber das Besondere ist nicht so sehr er. Ich finde, das Besondere ist sie.
Ja.
Sie, wirklich. Also Carrie Scott. Die Sichtbarmachung von ihrem Innenleben durch ganz gewisse filmische Mittel wie dieses strahlende Technicolor, diese überintensivierten Farben, dass du auch diese Moralkonvention hast durch diese farbige Fassade von außen der Welt und innen drin, wenn sie in Innenräumen sind, ist es meistens grau. Da gibt's diese krasse Szene, wo ihre Tochter weinend nach Hause kommt, weil sie irgendwie von ihren Freunden drangsaliert wurde, weil ihre Mutter auf einmal so einen armen jungen Typen heiraten will. Da strahlt ja durch das Fenster, das ist ja wie ein Regenbogen fast, ne? Also ja. Die Farben. Das ist ja ein komplettes Farbspektrum, was uns da gezeigt wird. Aber die Thematik innen drin ist grau, kalt, Einsamkeit, und draußen strahlt die Welt, aber in den Häusern, in diesen Wänden, in den Konventionen, die da die auch bedeuten, bringt einen dieser Schein nichts oder bringt einen die Möglichkeiten der Welt, die draußen strahlt, nichts. Und das ist einfach herausragend gemacht.
Ne. Diese Szene vor allem, wo das regenbogenartige Licht in dem Raum ist, das, ich glaube, das kann man für den ganzen Film sagen, dass dieses Technicolor so das Phantasmagorische an dem Alltagsleben aufzeigt, Künstlichkeit dessen ins Bewusstsein hervorruft, ja, die Auswegslosigkeit der Situation fast spürbar macht. Das ist ein Film, der für mich fast unter die Haut geht, und das Ende ist eigentlich ein sehr ironisches Happy End, und es fühlt sich wahrscheinlich, um dem Studiosystem auch gerecht zu werden, ja, dran rangehängt. Es kommt alles zusammen natürlich, in den letzten 3 Minuten sind das oder so.
Zwischen Fast-Tod und Rehkitz an der Fensterscheibe, ja, das ist nicht viel Zeit, die da vergeht, kann man so sagen.
Und natürlich, der Rock Hudson muss ausgeschaltet werden.
Beweg dich nicht und halt dein Maul. Das war die Ansage. Ja. Aber selbst das spielt er schlecht, muss man ehrlich sagen, oder? Ich habe noch niemals so ein schlechtes Kummer gesehen. Also, man denkt sich ja, man muss ja nicht viel machen dabei, aber das, ach, um nochmal zu rekurrieren auf Geschmack von Ross und Knochen, wie Marion Cotillard die nicht vorhandenen Beine gespielt hat, das ist einfach herausragend. Weil sie hatte logischerweise Beine, aber die waren halt in grünen Strümpfen, also die Special Effects sind auch grandios gut, finde ich, in diesem Film. Die spielt etwas, was nicht da ist, was aber da ist. Das ist großes Schauspiel. Ich will noch mal kurz einen Verweis darauf bringen, um zu verstehen, was ich meine, wenn ich Rock Hudson so ein bisschen, ja, exponiere in seiner Schauspielleistung. Also gerade gesagt ist das mit dem letzten Bildern und Co. Ich finde generell, viele Einstellungen, Szenen oder Bilder in diesem Film wirken auch wie Gemälde von Bob Ross. Wasserfallartige, diese strahlenden Farben, dieses Naturidyllische. Er benutzt es eben genau als, ich würde sagen, er benutzt es als eine Art von Cue für ganz gewisse, ja, Automatismen, wie du gesagt hast, des Studiosystems, verbirgt aber dahinter eine Metaebene, die so fein gezeichnet ist wirklich, und das ist, schon ein richtig tolles melodramatisches Kino. Weil er Melodrama nicht als Selbstzweck sieht, sondern das Melodrama als ein Genre begreift, in dem eine Möglichkeit geschaffen wird, gesellschaftliche Themen anzusprechen. Aber mit einer anderen Konnotation, als einfach nur als Gesellschaftsdrama, sondern ein Vehikel zu benutzen, was einfacher oder verständlicher ist. Und generell, Melodrama heißt ja nichts anderes als Handlung mit Musik. Musik in diesem Film. Ja. Ähnlich wie bei In the Mood for Love. Ein bestimmendes Thema, was immer wieder wiederholt wird. Bei Liebesfilmen spielt anscheinend Musik eine, ja, exponierte Rolle.
Ja, um nochmal Rost und Knochen aufzugreifen, die Szene, wo Bruce Springsteen reinkommt, das ist von seinem Album Nebraska, mir fällt gerade der Name des Songs nicht ein. Großartig, super gemacht.
Also wir haben da keinen Score in dem Film.
Nee.
Wir haben viele popkulturelle oder wirklich Pop-Songs, die da gespielt werden. Eine ganz tolle Szene, das ist auch da, wo sie dann das erste Mal wieder auf dem Balkon steht und wieder ein bisschen mehr Leben in sich hat. Diese Manöver durchgeht, ne, mit denen sie ihre Wale gesteuert hat.
Mhm.
Dieser Popsong, der da dazu kommt, das ist so eine richtig schlechte Radiomusik eigentlich. Und das ist ein totaler No-Go für jeden anderen Soundtrack, nur da passt das perfekt hin.
Mhm.
Und genau das brauchst du als diese Entladung. Also, jetzt Conclusio machen. Unsere Liebesfilme. Was sagen wir dazu?
Das sind alle unterschiedliche Arten des Liebesfilms. Unterschiedliche Lieben. Ich glaube, bei den meisten fundiert das auch zunächst auf einer Freundschaft, ne? Also das haben wir bei Rost und Knochen, das haben wir bei You've Got Mail, das haben wir in The Mood for Love.
Bei You've Got Mail ist es ja erst eine Todfeindschaft, wird dann zur Freundschaft.
Wenn wir uns zumindest die virtuelle Verbindung zwischen den beiden,
ja, okay,
anschauen, dann ist das, das beruht, ja, auf einer, sie erschaffen eine Welt für sich, ne? Das ist vielleicht
genau, die... Aber in The Mood for Love auch, ne? Genau das Gleiche.
Genau das Gleiche. All That Heaven Allows, etwas anders. Ich glaube, dass das der Fokus liegt da auch ganz anders. Also das es geht nicht so sehr um die Beziehung zwischen Rock Hudson und Jane Wyman.
Es geht um die Beziehung aller anderen zu der Beziehung.
Ja, genau, genau. Aber bei den anderen Filmen ist vor allem auch die Freundschaft, die zu dieser Beziehung führt, das Fundament. Und vielleicht ist das die große Leistung eines authentischen Liebesfilms, eben diese gemeinsame Lebenswelt, die zwei Menschen zusammen erschaffen. Und da hätten wir auch andere Liebesfilme thematisieren können oder aufgreifen können. Und ich glaube, Liebesfilme ist ein Special, den wir vielleicht nochmal aufgreifen könnten.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe das Gefühl, da schlummert noch ein bisschen was in uns drin. Und ich finde das gut, ich finde das schön, weil ich finde, über ein paar Sachen wird zu wenig so öffentlich geredet. Und das ist zum einen, glaube ich, wirklich so diese Varianz in Liebesfilmen, dass nicht immer alles nur dieser Schnulz oder das, ja, diese klassischen Muster sein müssen. Zum anderen machen wir ja auch immer gerne alte Filme rein. Ich finde gerade diesen Vergleich zwischen diesen moderneren Filmen aus unserer Zeit oder aus unserer Erinnerung und dann sowas wie Douglas Sirk bringt dann doch mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zutage, finde ich. Und das finde ich super spannend.
Ja, ja, absolut richtig.
Seid gewappnet, demnächst könnte es wieder so ein Special geben.
Ja, klingt gut. Dann bis später.
Bis dann. Tschüss.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right?
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.